aus.
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen. Sie haben mal wieder eingeschaltet und die Freude, eine neue Folge vom FF aus dem FF zu hören. Ich bin Benedikt, mit mir sind Clara und Johannes und wir...
Hallo.
Hello.
Hello. Und wir sind jetzt dabei, eine neue Folge aufzunehmen und das Thema unserer jetzigen Folge ist...
Heutigen,
dankeschön. Enthüllungen. Ob das funktionieren wird, werden wir sehen. natürlich. Und genau, zum gröberen Konzept, wenn ihr zum ersten Mal zuhört, warum auch immer, wir werden gleich einen Jingle spielen. Ab da ist alles, was wir sagen, Bullshit. Also nicht unbedingt Bullshit, aber wer weiß, Clara hat mal gesagt, unsere Trefferwahrscheinlichkeit, dass wir die Wahrheit treffen, ist gering, aber es kann sein, dass es alles wahr ist, was wir sagen. Die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, aber was wir sagen, ist nicht faktisch versiert, sondern aus dem FF. Fantastische, falsche... Weiter
fiktive, phänomenale, fulminante
Fakten. Dankeschön. das war, glaube ich, jetzt die ganz, ganz kurze Fassung. Jetzt stelle ich einen von euch beiden vor. Wer möchte von mir vorgestellt werden?
Das darfst du dir aussuchen, finde ich.
Okay, ich stelle diesmal Johannes vor. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich Clara vorgestellt. Johannes ist ein fantastischer Freund.
Noch ein F.
Ja, nett.
Oh,
nee, das hatte er eh gerade, glaube ich. Egal. Und er hat jetzt, er ist Psychologe, so nennt man das so, ja, ne? Und
ja,
improvisiert auch gerne mal. Und ich glaube, er hat ein Gespür dafür, wie Menschen sich verhalten. Und deshalb ist er bei uns immer der Anker in unseren Geschichten. Wenn sie mal zu hanebüchen werden, dann schlägt er den Bogen. Ja, weil man kann sich gut vorstellen, wir beide, Clara und ich, sind Leute, die erzählen den blanken Blödsinn und Johannes verkettet das Ganze dann zu einem sinnigen Konstrukt, was sich dann Geschichte nennt.
Ja.
Genau. So viel zu Johannes.
Fingers crossed.
Ja. Ich glaube, das stimmt. Und jetzt Johannes, bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Benedikt,
gerne,
für diese großartige Vorstellung. Ich hoffe, ich kann meinem Ruf heute gerecht werden. Ich habe dementsprechend die große Freude, Clara vorzustellen. Clara ist inzwischen 28 Jahre jung, nicht wahr?
Ja.
sie ist ebenfalls Psychologin. Sie hat ihren Masterabschluss mit Auszeichnung bestanden.
Oh ja, stimmt, das ist neu.
Auch über 4 weitere Abschlüsse, nämlich 4 Bachelorabschlüsse. Davon auch die meisten mit Auszeichnung.
Es sind nur 3.
Dadurch soll euch, wieso? Ah ja, doch.
Es sind nur 3. Leider nur 3 Bachelorabschlüsse. Ob man es damit
dadurch
schafft
soll
am
euch,
Arbeitsmarkt.
Ein Bild gemalt werden von ihr, was überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Ich habe euch in die Irre geleitet, denn sie ist keine langweilige Streberin, sondern sie ist fun to be around, ein Brunnen fantastischer Fröhlichkeit. Und ja, ich denke, mehr brauche ich nicht wirklich zu ihr zu sagen, denn ihr lernt sie ja jetzt eh gleich kennen. Außer natürlich, ihr seid Langzeithörer und Hörerin dieses Podcasts, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Biu, 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 biu.
Okay. Ja, danke. So. Mir fällt gerade auf, dass wir, glaube ich, noch nie explizit gesagt oder erklärt haben, dass diese Geschichten, die wir erzählen, improvisiert sind. Das wäre vielleicht noch relevant.
Naja.
Okay,
ne?
Ja,
weil das könnte ja auch alles aufgeschrieben.
Das
ja, ungescriptet. Das muss man irgendwie fett in die Beschreibung oder als Schlagzeile. Ja. Naja, wie dem auch sei. Also es ist alles improvisiert.
Ich glaube, die Leute können das an der Qualität der Geschichten schon erahnen, dass sie improvisieren.
Ich weiß nicht, weil wir tun ja schon sehr...
Die Qualität ist sehr hoch.
Eben. Mhm. Und wir tun ja schon sehr überzeugend so, ja, genau so war das und so war das. So war das ja auch, ne? Aber das ist trotzdem improvisiert. Wie auch immer.
Okay,
hallo.
Ja, gut, dass wir es jetzt noch gesagt haben.
Wir haben es jetzt geklärt. Und ich möchte natürlich noch unseren heutigen Moderator Bene vorstellen. der zu unser aller Freude da ist, online, live im Moment. Und auch, ja, fantastischer Geschichtenerzähler ist, nicht nur weil, aber auch weil er sowieso gerne Geschichten erzählt mit Songs, die er schreibt, unter anderem. Nette Geschichten, checkt das aus. Ich weiß nicht genau wo, aber ihr findet ihn, Bene Belter. Und ja, wie er schon gesagt hat, mich und ihn verbindet oft hanebüchener Unsinn an Geschichten. Das macht sehr viel Spaß, mit ihm zu erzählen. Sehr, und er ist mehr als qualifiziert.
Nicht nur fantastische hanebüchene Blödsinn-Geschichten. Die passieren uns auch tatsächlich. Das ist,
das ist wahr, genau. ja, und so sind wir heute alle mal wieder hier versammelt und freuen uns, ja, dass ihr auch da seid.
So, ich habe mein Wasser geholt. Jetzt kann's losgehen. Jetzt dürfte gleich der Jingle spielen. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann Sie das jetzt hören. Wir befinden uns, wow, nochmal dasselbe Intro. Die Frage, die uns heute beschäftigt zum Thema Enthüllungen, ist anscheinend meine zuerst. Und zwar, warum sind Schwäne so verdammt arrogant bzw. aggressiv? Und dafür habe ich zwei Experten im Studio mit Namen Professor Dr. Clara, Professorin, und Professor Doktorin Johannes.
Dankeschön.
Bitte.
Okay. Ja, da gibt's also erstmal, um das direkt vorne wegzuschießen, arrogant trifft es tatsächlich nicht, sondern sie sind sauer, aber auf manche wirkt das arrogant. Das ist auch ein Problem, das ist auch tatsächlich so ein Imageproblem, über das jetzt auch die Schwäne momentan diskutieren, wie sie das loswerden, weil das natürlich ganz schwierig ist, dass die meisten sie für arrogant halten. Und zwar nicht nur übrigens wir Menschen, sondern auch im Tierreich wird denen halt nachgesagt. Also im Tierreich werden regelmäßig so zur Übersicht auch Rankings oder Beschreibungen jeder Tierart durchgeführt, um zu gucken, so was ist gefährlich, wie sind die so drauf. Und da sind die Schwäne halt immer unter arrogant. Und das finden die halt total scheiße, weil sie auch jedes Mal immer dem Komitee sagen, das stimmt nicht, wir sind nicht arrogant. Aber das Komitee glaubt das natürlich nicht und findet es höchst arrogant, dass die das so von sich behaupten. Das Komitee besteht übrigens aus einer Katze, einem Hund und einem Fisch. So.
Die sind denn die gewählt?
Eine Forelle.
Eine Forelle, genau. Okay.
Eine Forelle.
Sind die gewählt? Ja. Ist das demokratisch?
Ja.
Okay.
Ja, die sind gewählt tatsächlich. Vom Tierreich. Genau. Also das ist das jetzige Amt oder das jetzige Komitee. Das wird auch alle 4 Jahre neu gewählt. Aber interessanterweise war tatsächlich die letzten 500 Jahre immer ein Fisch dabei. Niemand weiß, wie die es schaffen, aber die sind immer ganz vorne mit
die
dabei.
Die haben einfach so einen Blick, dem man vertrauen möchte.
Wahrscheinlich. Ja. Genau. So, und jetzt aber so, also sie sind nicht arrogant, sie arbeiten dran. Aber wie das denn dazu gekommen ist, dass sie aggressiv sind. Denn aggressiv sind sie ja tatsächlich, oder also sie haben tatsächlich so eine innere Wut in sich, die sie dann auch weiter verbreiten. Also es könnte ja so sein, dass sozusagen sich ein Merkmal halt, wenn jetzt eine Familie frustriert wäre, müssen ja nicht alle weiteren Generationen frustriert werden. Mhm. Bei den Schwänen ist es aber tatsächlich so, dass es, die haben so eine Art, ich sag mal, Bibel oder so ein Gesetz, was jeder Schwan liest. So wie bei uns jetzt jeder das 1x1 lernt, lernen die Schwäne alle die Schwanengeschichte. So, das ist ganz toll, dass die Bildung da so gut funktioniert. Und die Schwanengeschichte beinhaltet die Geschichte, weshalb alle Schwäne aggressiv sind. Und deswegen bleiben die auch immer weiter aggressiv. Denn okay. Die Geschichte, das ist ja sehr lange her natürlich, dass das passiert ist, dieser Vorfall. Aber der war natürlich höchst relevant. Das ist jetzt mittlerweile, naja, als es halt die ersten Schwäne so gab, ist das passiert. Und zwar gab es zu der Zeit auch andere Tiere, aber noch nicht so viele verschiedene. Und da gab es eben die eine kleine Schwanfamilie. Ja, Familie Schwan hieß die tatsächlich, auf Deutsch. Die waren deutschsprachig, natürlich. Also das Schwandeutsch, was es halt so gibt, das ist so ein bisschen, also das hört man manchmal an der Alster in Hamburg, hört man das manchmal, wenn man
leise ist. Ja, wahrscheinlich schnattern sie nicht miteinander, wenn ein Mensch in der Nähe ist. Also so ist quasi. Also das würde ich jetzt assoziieren mit Tieren, weil sie reden ja selten. Also, oder ist es für uns einfach unverständlich, wenn sie miteinander reden?
Es ist unverständlich für die Sprache nicht sprechen. Man könnte die Sprache lernen, aber das wäre recht aufwendig, weil die Menschen, ja, genau, also so. So, jetzt zu dieser Familiengeschichte. Möchtest du da einhaken, Johannes, oder soll ich noch kurz?
Nein, kann ich natürlich gerne übernehmen.
Ja.
Und ja genau, also die, es gab diese Familie Schwan. Und es ist jetzt wichtig dazu zu sagen, damals, als es eben in dieser grauen Vorzeit war im Tierreich, da war gerade viel los, da war einfach gerade Evolution ist gerade passiert, ne? Die Tiere haben sich alle entwickelt. Es gab, wie gesagt, noch nicht so viele. Das ist irgendwie nicht so wie heute, wo man irgendwie dann alles kennt und dauernd werden neue Arten entdeckt, sondern es war irgendwie mehr so ein, man muss so gucken, wo der eigene Platz ist. Und die Familie Schwan, und das ist jetzt ein kleiner Schocker, die waren nicht, sahen nicht so aus wie die Schwäne heute, sondern die waren alle ganz struppig und zerrupft und grau und ich würde jetzt nicht sagen hässlich, denn ich will jetzt nicht, dass andere Tiere oder Wesen, die gestruppig und zerrupft und grau sind, sich jetzt hässlich empfinden, aber nicht das klassische Bild von einem Schwan. Mhm. Und die Familie Schwan war da sehr glücklich drüber, über diesen Look, den sie hatten. Denn das sorgte dafür, dass die ganzen Raubtiere die Schwäne angeguckt haben. So haben sie sich selber genannt, die Familie Schwan. Und die haben gesagt, wir sind die Schwäne. Mhm. Mhm. Und sich gedacht haben, uff, was ist das denn? Das sieht irgendwie so ein bisschen, ja, wie sagt man da, durch den Wind geweht. So ein bisschen dreckig und nicht so appetitlich aus. Mhm. Und die anderen Vögel, die natürlich schon damals angefangen hatten zu merken, oh, wir können irgendwie bunt machen mit unseren Federn. Wir machen uns jetzt mal ganz schillernd und schön. Die waren sahen viel leckerer aus und deswegen wurden die auch habs die viel mehr verspeist.
Ja.
Und die Familie Schwan hat eigentlich relativ gut, die ist ganz gut gefahren mit ihrem struppigen Look. Die wurden nicht so viel behelligt und die dachten sich so, ja, eigentlich könnte das irgendwie so unser Platz werden. Und so kam es nämlich auch, weil eigentlich waren die Schwans waren ungefähr, alle Vögel waren damals ungefähr gleich groß, waren so ungefähr das grobe Grundgerüst war bei allen gleich. Mhm. Plus die anderen hatten halt angefangen, so bunte Federkleider und schöne Stimmen und sowas. Und die Schwäne haben sich gedacht, ihr könnt uns mal schön vermeintlich davonrennen im Evolutionsrennen. Wir bleiben hier schön auf dem struppig-grau hässlichen Platz und werden dafür nicht gefressen. Und so entwickelt es sich nämlich, dass die Schwäne allmählich so ein bisschen dicker wurden. Die wurden einfach größer, wuchsen, sind nicht so früh gestorben, haben mehr abbekommen. Genau. Und so hätte das jetzt eigentlich auch bleiben können, aber wie wir natürlich alle wissen, heute Schwäne sind ja so der Inbegriff von einem eleganten, schönen Vogel, weißes Federkleid, rein und so elegant mit langen Hälsen.
Ja.
Und das, ja, da war jetzt natürlich die Krux in der Geschichte. Es ereignete sich sozusagen ein Unheil, passierte den Schwänen. Möchtest du da weitermachen?
Ja, tatsächlich. Das Unheil, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, nennt sich einfach Schule, wie man das halt auch so kennt. Also zu dieser Zeit,
Die Schwäne sind jetzt, also wir haben jetzt einen Zeitsprung gemacht und weil den Schwänen es so gut ging, mit ihrem grauen Federkleid wurden sie dick und die Evolution ist noch weitergegangen und hat sie jetzt auch weiß mit langem Hals gemacht oder sind wir noch nicht an dieser Stelle?
Noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Und ich möchte an der Stelle nur sagen, nicht dick, sondern vor allem kräftig.
Genau.
Groß.
Ja. Kräftig. Genau. Und halt eben nicht das Schönheitsideal und so weiter. Und wie Johannes schon ganz richtig gesagt hat, konnten die damit auch gut leben. Also die waren da auch recht zufrieden. Und zwar gingen alle Tiere eben so ihrem alltäglichen Leben so nach, bis dann natürlich irgendwann ein Fuchs, weil Füchse, ne, das war ganz ausgefuchste Idee, der hat gesagt, so Leute, zu der Zeit, das ging los, dass auch Menschen entstanden quasi. So.
Okay.
Und da hat der Fuchs gesagt, Leute, ich habe beobachtet, die Menschen, die machen so ein Ding, das nennt sich Schule und ich habe das Gefühl, das bringt was. So. Also die lernen da was und der hat sich so ein bisschen informiert. Der Fuchs war damals der Erste, der die Menschensprache gelernt hat. Und der hat sich dann gedacht, so, wisst ihr was, das machen wir doch auch. Und das hat er dann vorgeschlagen. Und aus diesem Vorschlag entwickelte sich dann tatsächlich das erste Tierkomitee. In dem war der Fuchs natürlich drin und ein Lachs, weil wir wissen ja, ein Fisch war immer dabei. Mhm. Und ein Biber. Mhm. So, die waren das erste Komitee. Und da hat halt der Fuchs beschlossen, Leute, ich finde, wir sollten das auch machen mit Schule. Und tatsächlich waren die Tiere damals schon viel weiter als wir heute, weil sie gesagt haben, Leute, Artenvielfalt ist toll, Diversität super, wir fördern das, wir machen gemischte Klassen. Sprich, alle Tierarten zusammen. So. So gut das geht. Was natürlich ganz wichtig war, war das so ein bisschen heimlich zu machen, weil das hat natürlich erstens nur bei Tierarten funktioniert, die so weit friedlich waren, dass sie einander nicht aufgegessen haben. Und andererseits durften das natürlich die Menschen auch nicht mitkriegen, weil die Menschen ja auch in ihrerseits in der Schule gelernt haben, zum Beispiel, keine Ahnung, der Fuchs frisst das Kaninchen, da wären die Menschen auch sehr durcheinander gekommen, wenn die gesehen hätten, dass es auch anders geht. So. Das heißt, ja. Die haben das heimlich gemacht. Diese Schule war in so einer, großen Höhle, die aber unauffällig war, weil sie weit weg war, in der Gegend, die recht hässlich war. So. Und da gingen die dann zur Schule und die Familie Schwan, die hieß immer noch Familie Schwan, das war mittlerweile 2-3 Generationen später, die haben sich direkt gemeldet, weil die waren ja friedlich. Die waren halt struppig und zufrieden und haben gesagt, hey, Schule, sind wir voll dabei, finden wir eine gute Idee. Mhm. Und dann sind die in die Schule gegangen.
Dazu noch kurzer Einwand, die waren auch wohlhabend, logischerweise. Die hatten natürlich ein Leben voll Wohlstand genossen.
Natürlich, natürlich.
Wenig verfolgt. Wenig Ziel von irgendwas. Genau. Sie konnten ja. Klangheimlich konnten sie ihr Reichtum häufen. Verstehen.
Ja, also echt eine zufriedene Familie. Und dann ging natürlich das los, was wir auch alle kennen, was natürlich tragisch und furchtbar ist, und zwar Mobbing. Ne? Also dann fing das an, dass besonders, und das ist natürlich das Fiese, also tatsächlich hat ein Pinguin hat damit angefangen, aber mehr so aus Witz. Also er hat so ein paar Scherze gemacht, so hahaha, die sind struppig, aber er hat es wirklich gar nicht böse gemeint, also um die Pinguine mal in Schutz zu nehmen. So. Und dann kam aber, welches Tier war das nochmal, Johannes, die das dann so gemein aufgegriffen haben?
Das war eine Ziege.
Ja, genau. Also doofe Ziege, irgendwie ne? Eine blöde Ziege, wirklich eine blöde Ziege. Die hat dann daraus echt so ein wirklich professionelles Mobbing gemacht. Also die hat einige auf ihre Seite gezogen und dann ging's los. Und dann wurden die Schwäne halt wirklich aufs Übelste fertig gemacht und natürlich ganz viel auch auf das Äußere reduziert und halt gesagt, so, oh, ihr seid so hässlich. Und bis dahin kamen sie damit irgendwie ganz gut klar, aber das war ja auch, jeder lebte so ein bisschen getrennt, aber in einem Schulkontext war das natürlich schon furchtbar. Also es ging so weit, dass sie sozusagen dann die weggestoßen haben, wenn sie was sagen wollten. Und die haben halt extra Lernunterlagen versteckt und ihnen nicht weitergetragen, was irgendwie der Unterricht... Also es war richtig fies. So. Magst du?
Genau, ja. Wie schon gesagt, die Schwäne hatten ja eigentlich sozusagen in der Evolutionslotterie, waren die ganz froh. Es war nämlich damals so, dass es da... das ist jetzt eine kleine... Ein kleiner Exkurs nochmal in die Evolution. Die Evolution war nämlich, das ist nämlich so ein Gremium von so Naturgeistern.
Aha. Auch gewählt?
Ich weiß, das ist nicht gewählt. Ah. Das ist, die Natur selbst, immer. Unberechenbar. Ja. Das sind auch immer ganz unterschiedliche Entitäten.
Ist da auch ein Fisch bei?
Die sind ganz wild durcheinander.
Ist da auch ein Fisch bei? Mal gewesen.
Nee, das sind so Naturgeister, das sind keine Tiere.
Ja, aber
das
die nehmen ja schon Form an. In meinem Kopf haben
mal sieht's aus wie ein Fisch, mal sieht's aus wie ein Dreizack. Also immer ganz zufällig.
Also muss man nicht
je nach Element
sein.
Auch
ganz
unterschiedlich.
Egal.
Nee,
ja.
Ganz genau.
Ja, ja.
Manchmal ist es auch nur der Wind, der durch Blätter wirbelt und der sagt dann, und dann fragen, und also es war nämlich so damals, dass man als Tier mit gelebter Zeit, die man sozusagen überlebt hatte, ohne zu sterben, konnte man von dieser Zeit sich einen evolutionären Vorteil kaufen. Ah. Wenn uns wird in der Schule beigebracht, Evolution ist, dass sozusagen die Tiere zufällig irgendeine Eigenschaft hatten und dadurch länger überlebt haben, aber es war eigentlich andersrum.
Ja.
Die Tiere haben irgendwie länger überlebt und über die Überlebenszeit, das war wie Geld basically, konnten sie sich dann irgendwas kaufen, was natürlich ihnen noch weiter hilft, noch mehr zu überleben.
Fies, also wie halt Kapitalismus, ne? Wer mehr hat, der kriegt immer mehr.
Aber die Schwäne hatten das eigentlich ziemlich schlau umgangen, weil die haben sich gar nichts kaufen müssen, weil die waren einfach zufällig schon so geboren, dass niemand die essen wollte. Und dann haben die einfach auf ihrem Reichtum da gesessen. Und jetzt war es natürlich so, dass die Evolution so ein bisschen dahinterher war, weil die wollte die Lebenszeit haben.
Also die wollte,
hat die Evolution,
dass sie quasi endlich mal ihr Gehalt investieren quasi.
Genau, ja. Die Schwäne haben sich da so abgesondert und waren so, nee, du, brauchen wir nicht, wir sind fein. Und die Evolution war so, oh, alle anderen Tiere sind schon tief von mir in der Kreide. ich muss die irgendwie kriegen. Und so kam es nämlich, dass die Evolution den Ziegen das Mobbing verkauft hatte. Das hat die denen so unter dem Tisch zugeschoben, ohne dass die Ziegen das eigentlich
quasi
wollten.
Quasi als kleinen Zusatz genau, und zu dem Kauf, als sie sich Hörner gekauft haben oder so.
Ja, genau.
Ich meine, sie wissen es ja.
Genau, die Ziegen wollten eigentlich nur Hörner haben, um sich eben zu verteidigen. Mhm. Und dann hat die Evolution gesagt, wisst ihr was, Ziegen? Die Evolution war da gerade ein Regen, der auf sie niedergeprasselt ist. Und die hat zu ihnen gesagt, hört mal, ich gebe euch die Hörner zum halben Preis. Und dafür gebe ich euch noch was mit, was ich ausprobieren will. Ich will mal testen, wie das ist.
Wie nett.
Und ihr würdet mir voll den Gefallen tun,
also eigentlich
wenn
ganz
ihr
offen, gar nicht verarscht, so quasi hexemäßig gar nicht, sondern ganz offen, offene Hand gespielt.
Genau, sie hat gesagt, ich will das mal ausprobieren. Die Ziegen wussten natürlich nicht, was das macht. Mhm. Die Evolution hat nur gesagt, heißt Mobbing. Mhm. Ja. Und dann waren die Ziegen so, ja, zum halben Preis passt, alles gut. Und so kam es dann, weil die Evolution hat sich nämlich gedacht, so, die Schwäne, die sitzen da auf ihrem Reichtum, weil die zufrieden sind mit ihrem Aussehen, was natürlich irgendwie eigentlich total okay ist. Aber wenn ich jetzt anfange, da so eine Saat zu streuen, dass Leute für ihr Äußeres beurteilt werden, oder nicht nur Leute, Tiere, dann könnte ich vielleicht die Schwäne kriegen.
Ja. Mhm.
Und ja, hat ja dann geklappt. Genau. Und jetzt war es so, dass in der Schwanenfamilie, bei den Schwänen gab es ein Mädchen, einen weiblichen Schwan, die eben zur Schule ging. Die war gerade ein Teenager. Und die hieß Susi Schwan. Und natürlich ist man als Teenager sehr anfällig für
Mobbing,
wie wir es schon besprochen haben, Mobbing.
Ja.
Mhm. Und bisher war alles gar kein Problem. Bisher war sie immer nur davon überzeugt, dass ihre Familie eben alles richtig gemacht hatte. Alle in ihrer Familie waren zufrieden.
Mhm.
Die Geschichten vom Großvater wurden noch erzählt, der mit der schlauen Idee, nichts zu ändern und den Reichtum zu scheffeln, ne? Einfach, dass sie die Familienehre gerettet hatte. Und Susi war jetzt in der Schule und hat da eben diese Ziege getroffen und die Ziege hat ihr ordentlich zugesetzt. Und jetzt hat sich bei Susi natürlich der Wunsch entwickelt, das irgendwie zu ändern. Wie werde ich diese Mobberin los? Wie werde ich das Mobbing los? Genau. Clara, ich glaube, da sind wir wieder in deinem Fachgebiet.
Genau, und dadurch, dass sie eben gemobbt wurde mit dem Äußeren, hat sich halt Susi, war auch eben Teenageralter, das war dann, leider war man da, ist man da oft empfänglich für sowas, jetzt hat sich gedacht, okay, gut, ich muss halt mein Äußeres ändern. So, es geht nicht anders.
Mhm.
Und dann hat sie überlegt, so, okay, wie mache ich das? Das ist ja jetzt recht schwierig, weil irgendwie müsste ich halt mein Fell, gut, sie hat es dann so ein bisschen versucht zu glätten natürlich. Sie hat dann auch ein paar Katzen um Hilfe gebeten, die haben ihr das dann so glatt geleckt, aber das hat nicht lange gehalten und es war ja auch immer noch grau und die Ziege hat halt natürlich auch immer gesagt, so, das ist ja furchtbar, euer graues Fell, mein Fell ist weiß, weiß ist die einzig wahre Farbe. Das war so der schlimmste Mobbing-Satz, aber der hat gesessen. Und dann hat sich halt eben Susi gedacht, scheiße, so, wie mache ich das? Und tatsächlich eines Tages, als sie auf dem Nachhauseweg von der Schule war und wieder ganz, ganz, ganz traurig, begegnete ihr interessanterweise die Evolution. So, die Evolution war damals vertreten durch so Wind und Blätter, sage ich mal. Also sie hat ein Blatt getroffen, das dann sich mit ihr in Verbindung gesetzt hat und mit ihr kommuniziert hat. Und gesagt hat so, wir machen einen Deal. Was wir machen ist, ich schaffe das, also ich gebe dir ein bisschen Weiß und ein bisschen Eleganz für dich und deine Familie und deine künftige Familie. Aber was ich natürlich im Austausch davon möchte, ist, dass du die Werte auch übernimmst und vermittelst und bitte weiterträgst, wie wichtig Schönheit ist, auch im Tierreich. Und Susi war, wie gesagt, recht labil und recht anfällig für sowas, hat gesagt, oh, ist ja ein wundervoller Deal. Ich meine, die Werte gibt's ja eh schon, guck dir die Ziege an. Ja klar, kein Problem, mache ich. So.
Mhm.
Und was Susi nicht wusste und was natürlich auch so ein bisschen das Tragische an der ganzen Geschichte ist, die Evolution hat sie ausgetrickst insofern, als dass sie nicht wirklich Susi verändert hat, sondern das erst in den zukünftigen Familien gemacht hat. Das heißt, Susis Kinder waren die ersten, die weiß und schön waren. Susi selber nicht. Die hat dann noch eine Weile gelitten unter dem Mobbing und das war ganz tragisch und hat sich sehr viel Aggression aufgestaut. Und Susi hat das dann natürlich auch erzählt, so ihren Kindern. Und Susi war die erste, die diese Schrift, von der ich am Anfang erzählt habe, die Schwanengeschichte, aufgeschrieben hat und das dann auch propagiert hat, dass das auf alle Schwäne der Welt sozusagen immer weitergetragen wird und im Schulsystem, in diesem Tierschulsystem gelehrt wird, dass die Schwäne ausgetrickst wurden. Also es ist dann Bestandteil der Geschichte sozusagen geworden. Deswegen wussten das auch alle Schwäne der weiteren Generation.
Mhm.
Und als dann ihr Kind geboren war und dann so langsam weiß und schön wurde, ist Susi leider recht jung verstorben. Das heißt, die bekam das gar nicht mehr mit. Und so dachte sie, okay, die Evolution hat mich einfach nur ausgetrickst, wie furchtbar. Und so entstand so eine gewisse Aggression. Und die wurde eben weitergetragen und auch durch diese Geschichtsbücher. Und was jetzt vielleicht noch nett oder interessant wäre zu erwähnen, ist, dass wir kennen ja alle die Alsterschwäne, nicht wahr? Die sind ja ein Wahrzeichen tatsächlich von Hamburg. Und interessanterweise, die gelten ja auch als aggressiv, wie natürlich die meisten Schwäne. Und interessanterweise gibt es da gerade eine Gruppe von Schwänen, die anfängt, da ein bisschen zu recherchieren. Und die wollen das so ein bisschen ändern. Also die haben Bock, das zu revolutionieren, weil die nämlich sagen, hey, Hamburg ist so schön, das ist voll in Ordnung. Wir müssen gar nicht mehr so schön sein. Und die sind gerade am Versuch, also die versuchen irgendwie rauszufinden, wie man mit der Evolution reden kann, dass sie wieder zu diesem struppigen Feld zurückkommen, weil die das irgendwie eigentlich auch cooler und revolutionärer finden. Ja. Und so, das ist gerade ein Plan.
Dann, also jetzt interessiert mich natürlich brennend, was sind die Motivationen der Evolution? Gibt es da Einsichten? Wissen wir, warum sie so handelt, wie sie gehandelt hat?
Genau, die Evolution, die hat, der war einfach langweilig. Okay. Das war irgendwie, das lief einfach alles zu glatt.
Und es sind ja eigentlich auch drei Gespenster hatten wir, also Geister, Entschuldigung, nicht Gespenster. Drei Naturgeister und die haben sich dann natürlich immer wahrscheinlich gleichwertig abgestimmt oder ist es gar nicht so, dass sie gleichzeitig abstimmen, sondern
das
eins
ist alles
tritt
dasselbe.
Einfach auf. Ach so.
Ja. Das sind nicht Unterschiede, sondern das ist sozusagen ein Kollektiv, was aber gleichzeitig auch jede Sekunde ein anderes Ziel verfolgt. Ja. Ebenso wie die Evolution. Ne? Die geht in alle Richtungen gleichzeitig und in keine Richtung wirklich. Mhm. Und die dachte sich so, die ist einfach nur daran interessiert, Sachen zu verändern. Und die Schwäne waren halt einfach nur, die waren halt so zufrieden und unverändert und die dachte sich so, das ist irgendwie langweilig, nö. Da muss was neu, muss ich einen neuen Impuls setzen. Ich mache jetzt hier mal die Zwietracht sozusagen, also das Mobbing mache ich jetzt mal rein, mal gucken, wie das läuft. Ja. Und die, wie gesagt, die wollte ja auch von den Schwänen das Guthaben haben. Ja. Weil mit diesem Guthaben kann die Evolution im Naturgeisteruniversum da gibt es ein Casino und
kann
da ist die Evolution, zocken. Die ist so ein bisschen so eine Glücksspielerin, weil die halt so, oder er oder es.
Alle
weil
drei sind, eigentlich.
Genau, das liebt das Chaos, die Evolution. Deswegen ist Glücksspiel genau richtig, man kann nie wissen, was passiert.
Ja. Und sie ist aber gleichzeitig recht lustigerweise, obwohl man das ja den Ziegen nachsagt, das ist nämlich doch der letzte Punkt, die Evolution selber ist recht arrogant. Also der Evolution ist es eigentlich wichtig, dass sie selber sozusagen die Wertschätzung bekommt. Und sie möchte zwar, dass sich Dinge verändern, aber aufgrund ihres Einflusses. Und ihr hat das gar nicht gepasst, dass die Tiere sich auf einmal so friedlich zusammenschließen und irgendwie gemeinsam Schule machen, weil evolutionstechnisch passte das ja eigentlich nicht rein. Mhm. Und deswegen hat sie übrigens noch im Moment oder als kleinen Ausweg, als sie gemerkt hat, okay, das funktioniert alles nicht, hat sie noch eingestreut, dass die Schwäne auch noch als arrogant wahrgenommen werden, damit sozusagen von ihr abgelenkt wird, dass sie eigentlich arrogant ist. So, das noch als Kleinen.
Mhm, aber hat sie dann im Endeffekt auch, ich kann verstehen, sie mag das Konzept nicht, dass sich die Tiere selber weiterbilden, weil sie ja all den Credit für jeglichen Fortschritt haben möchte. Das heißt, hat sie jetzt im Endeffekt auch die Oberhand gewonnen und es gibt keine Tierschulen mehr oder gibt es sehr wohl noch Tierschulen, nur irgendwie sehr...
Da möchten wir an dieser Stelle keine Aussage zu machen. denn das könnte natürlich etwaige Tierschulen in Bedrängnis führen.
Ja. An der Stelle.
Die Evolution hat ihre Ohren überall.
Keine Entschuldigung.
Und wir möchten da uns bedeckt halten.
Okay. Ja. Na gut. Dann bedanke ich mich für die vielen, vielen Informationen über die Schwäne. Und es war auch alles schlüssig und sinnig. Und ich verstehe jetzt das nächste Mal, wenn ich am Badesee bin, warum der Schwan sauer auf mich ist. Genau. Dankeschön.
Das hat mich sehr Nachbesprechung, rekapitulieren
in der Nachbesprechung. Dann kommt jetzt die Nachbesprechung. Hattet ihr zwischendurch eine andere Idee? Seid ihr zufrieden mit, wie es geworden ist? Wie schaut ihr auf die Geschichte?
Ich fand's sehr witzig. Ich finde die Idee richtig, richtig putzig, dass die Tiere alle zusammen Schule machen und die Evolution dann immer so, hallo, Entschuldigung.
Ja.
Das fand ich.
Ich wollte eigentlich noch mehr einarbeiten, warum sie jetzt sauer sind. Ich dachte mir vielleicht, weil irgendwie weil sozusagen Susi das den Reichtum von all den von der Schwanfamilie ausgegeben hat, um halt schön zu sein. Und deswegen waren dann alle Schwäne so, oh Gott, Susi, du bist so doof.
Oh Gott, ja.
Und deswegen sind sie immer sauer, wenn sie sehen, wie schön sie sind, weil sie sich denken, wir hätten eigentlich unbehelligt und friedlich leben können. Aber Susi hat nicht nur unseren Reichtum ausgegeben, sondern jetzt werden wir auch die ganze Zeit von den Leuten fotografiert und so.
Sie kriegen keine Ruhe
und deshalb
mehr.
Sind sie jetzt noch sauer.
Das ist nett. Jetzt in jetzigen Fassungen sind sie sauer, weil Susi sauer war und das hat sie quasi zu ihrer Tradition gemacht.
Ja, genau.
Okay, so geht es natürlich auch. Ich meine, viele Menschen sind sauer wegen Tradition.
Absolut.
Ja.
Ja, ist halt so. Ja.
Aber auch sehr schön.
Ich fand schön. Ich fand die Untertöne sehr gut. Das war gar nicht so meine Absicht, aber es war sehr, ich fand, es hatte sehr viel von der Judenverfolgung drin, so im Sinne von, die sind so reich und wir wollen denen irgendwie an ihr Geld und deswegen versuchen wir jetzt mal die auszugrenzen und als die Gruppe darzustellen, die man hasst.
Mhm.
Und dann so von natürlich Äußeres und hässlich.
Und dann vielleicht die Tradition, die Clara angesprochen hat, ist dann vielleicht sogar sowas wie internalisierter selbst Hass, mehr oder weniger.
Ja.
Wow.
Ja, stimmt.
Und wir haben, ich wollte eigentlich noch einbauen, dass es sozusagen Sinn ergibt, warum, ich weiß nicht, ob das Clara weiß, deswegen habe ich mich da jetzt nicht drauf gestürzt, dich das machen zu lassen, aber Schwäne sind ja immer grau und struppig, wenn sie geboren werden. Und sie werden ja erst später weiß, wenn sie sozusagen geschlechtsreif sind.
Nein, das wusste ich natürlich nicht.
Doch, die sehen super süß aus, aber tatsächlich, ich finde es super süß, aber ist natürlich jetzt nicht die klassische Schönheit.
Und deswegen gibt's ja die Geschichte vom hässlichen Entlein, weil die Enten sozusagen denken, das wäre ihr Kind, aber am Ende stellt sich raus, es ist ein Schwan. Und die Moral von der Geschichte finde ich immer so ein bisschen blöd, weil dann gesagt wird, dann wurde es schön.
Ja.
Und ich denke mir, naja, Enten, es wäre halt, ist auch voll okay, wenn es grau und strubig
wäre. Wäre auch okay, wenn es eine Ente wäre.
Ja.
Ja. Nee, das ist tatsächlich eine doofe Moral. Aber unseres hat vielleicht auch eine etwas deprimierende Moral im Endeffekt. aber auch trotzdem gut. Also ich finde trotzdem realistisch auf eine interpretative Art und Weise. Letztendlich hatten wir das Thema Enthüllung? Also wir hatten mehr oder weniger die Nicht-Enthüllung, oder?
Ja,
also,
genau. Ich fand es richtig schön, dass Johannes kein Statement abgeben wollte zu den Tierschulen.
Keine Enthüllung. Jetzt, das Thema Enthüllung ist damit
abgehakt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch sowas einbaue, wie dass die Evolution so ein FBI hat, so ein Geheimdienst, der so aus so Walnüssen und Nüssen besteht generell, die dann überall in den Bäumen hängen und so lauschen.
Aber cool.
Oh, wie
doch,
schön.
Doch,
ja, sehr cool.
Das hatte dann doch, also jetzt als Zuhörer habe ich gar nicht so sehr bemerkt, wie jetzt in der Nachbesprechung klar geworden ist, was da alles eigentlich an Stoff noch mit drin hängt.
Mhm.
Ne? Sehr schön.
Ja, das sind doch die besten Geschichten.
Ja.
Ja. Ach, wundervoll. Ich habe natürlich auch eine Frage vorbereitet. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen zeitgeistiger oder zeitgenössischer. Nichtsdestotrotz wahnsinnig spannend. Und mal gucken, welche Enthüllung dahinter steckt. Mich würde interessieren, Quizshows, ja, kennen wir alle. Ne? Wer wird Millionär und die anderen, die man auch guckt, aber wahrscheinlich nicht so viel. Wie sind die entstanden? Also ja, das ist eigentlich auch schon die Frage. So, wie kam es dazu? So typische Fernseh-Quizshows. Ja, was war die Idee dahinter? Wie kam das? Ja, erzähl doch mal.
Ja, da müssen wir einfach zu, Fernseh, wie du schon gesagt hast, Fernseh-Quizshows. Wir müssen zu den Anfängen des Fernsehens gehen. Was lief am Anfang im Fernsehen? Am Anfang im Fernsehen liefen hauptsächlich Informationskanäle. Also da wurde einfach gesagt, so ist es.
Mhm.
Und es war mehr oder weniger es gab kein Format, was sich mit der Frage beschäftigt hat, sondern es war einfach nur so, so ist es. Und man kann sich
mit der Antwort sozusagen.
Ja, genau. Also das Format war, was dort damals vorherrschte, war einfach keine Frage, sondern es war einfach Antwort. Und niemand hat irgendwelche Fragen gestellt. Es war einfach nur, das ist das, das ist das. Und es war ein bisschen langweilig. Ja. Beziehungsweise vielleicht war es sogar auf eine humoristische Art und Weise interessant, weil es auch ein bisschen willkürlich war. Also da ging dann der Showmaster ging so durch die Show, hat gesagt, Straußen können 50 km/h laufen. Wow. Und weiß ich nicht, Elefanten sind die Tiere, die Menschen absichtlich umbringen. Wow. Und das Showformat damals hieß Wow.
Okay, also du sprichst jetzt schon von Shows. Du sprichst nicht von so Dokus, sondern die Shows, die es damals
gab. Nee, genau. Das Konzept Show gab es schon, weil Dokus zu teuer waren. Okay, also Dokus gab es vielleicht in den ganz kleinen Kinderschuhen. Also da sind dann Leute in ihren Garten gegangen und haben dann irgendwie Marienkäfer gefilmt oder so. Aber da waren die Leute so, ich kann auch in meinen eigenen Garten gehen, was soll die Scheiße? Ja. Dafür muss ich jetzt nicht Fernsehen gucken. Das heißt, das Format Fernsehen hat sich noch damit beschäftigt, wie, was machen wir hier eigentlich?
es war absolut ganz jung.
Genau. Mhm. Und genau, jetzt zurück zur Show Wow. Das war ein gewisser Günther. Günther Wauch, der das moderiert hat.
Deswegen auch Wow.
Genau.
Wauch.
Wauch. Aha. genau. Und Günther Wauch hatte eine Frau. Er war in einer Ehe, wie sich das damals gehört hat. Wir reden ungefähr von der Zeit, wann kam das Fernsehen? 1950 oder so?
Ich glaube sowas, ja.
Die Frau hat ihn immer gefragt, wenn er nach Hause kam, na, wo warst du denn?
Oh je.
Und das Ding war, dass er da nicht direkt drauf geantwortet hat, weil er war meistens noch saufen, weil seine Show leider nicht so erfolgreich war. Und das Ding ist, sie hatten zusammen ein Kind, das war die Beate. Und für sie war das immer richtig, richtig spannend, wenn die Frage gestellt wurde von der Frau. Das war die Maria Wauch.
Natürlich.
Und wie hieß das Kind jetzt noch?
Beate.
Und Beate fand es immer wahnsinnig spannend, wenn die Maria die Frage an ihren Mann Günther gestellt hat. Sie war dann so, wow, was ist wohl die Antwort? Und tatsächlich hat sie dann angefangen, immer auf die Bilder, also es gab keine Antwort erstmal, und sie hat dann angefangen, Bilder zu malen, wo so, wie sie sich so mehrere Antwortmöglichkeiten hat, aus so ihr Vater im Weltall, ihr Vater, weiß ich nicht, im Garten, beim Marienkäfer gucken, das war ihre Lieblingssendung, oder ihr Vater, verschiedene Dinge, ne?
Ganz kurz, aber die Familie, also Mutter und Tochter, wussten von dem Showformat?
Ja, es war kein Geheimnis, aber es war natürlich ein bisschen albern. Also man kann sich vorstellen, das war damals nicht so glamourös oder so, sondern es war Fernsehen. Das war so ein bisschen, die Leute gingen noch ins Kino, das war das Ding, und Fernsehen, was war das? Radiomenschen waren angesagter als die im Fernsehen. Das war richtig, richtig, richtig albern und bescheuert.
Zu Recht, ich meine, es war eine Show, wo er einfach nur Sachen erzählt hat, von denen man ausging, dass sie so sind.
Genau. möchte Johannes jetzt kurz?
Ja, genau. Also die Beate, hat ja der Bene jetzt schon gesagt, hat dann eben immer sich ausgemalt, wo der Papa jetzt gewesen sein könnte.
Wie alt war die?
Die war 7. Okay. Und die Maria hat natürlich auch ihren Mann Günther immer gefragt, wo er war, weil sie das natürlich wissen wollte. Sie hat sich nämlich große Sorgen gemacht, dass der da im Showbiz irgendwie so ein bisschen den Weg verliert, weil sie war finanziell von dem abhängig. Es waren, wie gesagt, die 50er. Mhm. Und Fernsehen war ein absoluter Joke. Deswegen dachte sie sich, oh Gott, ich muss den hier auf dem richtigen Pfad behalten. Der kann irgendwie nicht da irgendwie eskalieren oder sowas. Der muss den Job machen. Der muss machen, was dem, und der muss auch irgendwie mal zu Potte kommen. Der muss mal klar werden im Kopf und vielleicht irgendwie dann realisieren, dass das Fernsehen, das hat keine Zukunft, dass der irgendwie umsteigt. Deswegen hat die den auch immer so ein bisschen, das war immer so eine Frage, die eigentlich mehr so auch zum Ausdruck bringen sollte, wie unzufrieden sie war. Und dass sie irgendwie sich Sorgen macht und sagt, wo warst du denn jetzt schon wieder?
Genau.
Als Ausgangspunkt für einen Streit, der hoffentlich dazu führt, dass er was Richtiges macht mit seinem Leben. Zum Beispiel eben Radiomoderator. Radio hat die Zukunft. Radio wird man immer brauchen, wird man immer hören, wird es immer geben. Okay? Und das war damals eben so das Mindset. Und der Günther, der hatte der war ein Visionär. Auch wenn die Show eine Katastrophe war, aber der hat sich gedacht, Radio ist nett, ist gut, sollt ihr auch bitte weiterhören, soll nicht sterben, aber es muss mehr geben. Es muss mehr Entertainment geben, es muss mehr Unterhaltung geben, sowohl in Bild als auch in Ton. Und am liebsten hätte er auch noch alle anderen Sinne, hätte er auch gerne noch eingebaut. Ja. Aber deswegen war er so ein großer Fan vom Fernsehen, weil da hatte er schon zwei unter einer Decke, nämlich Sehen und Hören. Und dann hatte er dementsprechend, hat er am Anfang immer seiner Frau gesagt, ich war die erfolgreiche Show immer feiern, weil Erfolg war in dem Kontext schon, dass es überhaupt eine gab und dass da Leute gekommen waren, die sich was erzählen ließen. Weil, wie gesagt, das war eben so bekannt dafür, dass es so.
Ah, da war auch Publikum.
Ja.
Das waren aber den hatte er das alles erzählt.
Häufig dieselben Leute tatsächlich. Also das Publikum war eigentlich fast genauso berühmt, wie er berühmt war. Es gab so ein paar Nerdy, also eigentlich damals die Leute, die Fans waren, waren krasse Nerds, aber die kannten auch das Publikum auswendig.
Genau. Und der Günther hat dann eben am Anfang immer gesagt, hat dann eben irgendwie Ausreden erfunden und gesagt, ich war, wie gesagt, hier im, ich war im Garten oder ich, was natürlich keine gute Ausrede war, weil das hätte sie ja eigentlich gemerkt, seine Frau, aber wie gesagt, Maria hat auf die Antworten nicht so wirklich Rücksicht genommen, sondern es war dann immer nur so ein, ach, und warum hast du deine Zeit da verschwendet? Bewirb dich doch immer beim Günther, der hat eine offene Stelle als beim Radio.
Der andere Günther.
Genau, die hießen, da Günther hießen Lauch. Ganz viele Günther. Genau.
Ja.
Sicher nicht Günther Rauch wegen Radio?
Nee, das war der Günther, das, doch beide tatsächlich. Sie hatten die Show Rauch und Lauch.
Günther Rauch, Günther Bauch, Günther Lauch. Das war so das Feiergespann, was später auch noch ganz berühmt werden sollte.
Natürlich.
Und dann hat er gemerkt, okay, also eigentlich bringt es gar nichts, was ich sag. Meine Frau, die will nur streiten. Und dann hat er irgendwann von seiner Tochter Beate, hat er irgendwann zu ihr rübergeguckt, wie so, um sozusagen die Third Wall oder wie man das nennt, zu brechen, wie ein guter Fernsehmensch das eben macht, weil er hatte Fernsehen ein Gespür. Als seine Frau ihm die Frage gestellt hatte, hat er rübergeguckt zu seiner Tochter und den Kopf geschüttelt und nur so, can you believe this? Und da hat er gemerkt, dass die ganz aufmerksam lauscht, wo er jetzt war. Und da hat er sich gedacht, das ist ja interessant eigentlich. Und da hat er jetzt eine Idee bekommen. Und das nächste Mal, als er nach Hause kam von seiner Show, wo er den Leuten wieder Sachen erzählt hätte, zum Beispiel, Seeigel sind gar keine richtigen Igel, kam er nach Hause und seine Frau hat ihn gefragt, ja, und wo warst du heute wieder? Was hast du jetzt gerade wieder gemacht? Die Show ist doch schon seit 3 Stunden vorbei. Und dann hat er gesagt, was glaubst du denn? Was glaubst du, wo ich war? Und da ging Beates Augen, die war gepackt. Und witziger, interessanterweise auch Maria, die war auf einmal sprachlos.
Ja, ich glaube, was er an der Stelle entdeckt hatte, also er hatte jetzt das Bewusstsein entwickelt, wow, ich bin hier auf was gestoßen, auf ein Format, was eventuell Bild und Ton verbindet, und zwar quasi die der fragende Gesichtsausdruck. Und aber auch natürlich die Handlung. Und die ihr wisst, was ich meine.
Antizipation.
Ja, danke schön.
Ah. Hey, 3 Bachelor-Folgen müssen die gut sein.
Einer kann es sagen. Das ist ja. Egal. Gleichzeitig hielt er dann, und er hatte ja vorher schon die, wie hieß das Kind? Oh Gott, ich habe selber den Namen gegeben. Beate hatte er nämlich dabei nicht nur Beate gesehen, wie sie, also sie hatte, als er das letzte Mal Beate beobachtete, hatte er gesehen, dass sie aufmerksam zuhörte. Dem ging er natürlich auch weiter nach und hatte dann gesehen, dass, was sie gemalt hatte, darunter waren ganz nette Sachen, wie was sie so erlebt hatte, so im Kindergarten und so. Ah nee, sie war 7 Jahre alt. Was sie so erlebt hatte in der Grundschule und so. Aber eben auch diese 4 geteilten Sachen so. Und das hatte er verstanden und hatte dann quasi, und jetzt ganz interessant, daher kommt das Wort Bauchbinde. Er hatte sich dann, wo war ich, hat er gefragt. Und dann hat er die Jacke aufgemacht und dann war auf seinem Bauch, waren 4 Möglichkeiten gemalt.
Wirklich?
Er hatte dann A,
wow, wie nett.
Ja, genau, A, Und dann so ein Bild von ihm beim Saufen.
Das hat er dem Kind gezeigt?
Nee, seiner Frau, Maria.
Okay.
Aber das Kind war dabei, von daher auch problematic. Aber naja.
War eine andere Zeit.
Waren andere Zeiten. B, bei einer anderen Frau waren andere Zeiten. Mhm. C, weiß ich nicht. Und so weiter. Andere provokante Dinge, die er hätte tun können. Oder D, saufen war ja schon dabei. Die Frau angefangen, sich köstlich zu amüsieren. Das war das Lustigste, was sie seit langem erlebt haben, zusammen als Familie. Auch Beate fand das super witzig, weil sie war so, guck mal, mein Vater hat mein Konzept übernommen.
Und die Eltern streiten nicht.
Die Eltern streiten nicht. Und das war der erste spaßige Abend seit langem. Und am nächsten Tag ging er dann eben zum Fernsehen wieder. Das war so eine kleine Garage, wo das war, mehr oder eine kleine, ein bisschen größere Garage, weil ja auch das Publikum mit rein musste. Und hat dann gesagt, ich glaube, heute stelle ich mal eine Frage. Und wir schauen mal, wie es funktioniert. Und grafisch werden wir das untermalen mit so Einblendungen. Das wird Multiple Choice. Das hatte er aus dem Englischen. Das kam.
Ich wollte gerade fragen, nämlich ganz kurz, weil die, Wer wird Millionär ist ja ursprünglich, gab es das ja in England, ja. Aber die Story, die ihr erzählt, war in Deutschland.
Die Story, die wir erzählen, ist in Deutschland, genau. Deutsches Fernsehen, das auch deutsches Westfernsehen, muss man an der Stelle sagen.
Mhm. Dann könnt ihr kurz danach erzählen, wie das dann trotzdem, warum das in England zuerst kommt, also die Show kam.
Tatsächlich kommen wir da später zu einer ganz interessanten Enthüllung. Aber erst, er hat da sehr viele Bücher, hat er nicht. Er hat gar keine Bücher gelesen, er hat nur Fernsehen geguckt. Er hat sich durch Fernsehen weitergebildet. Und genau, in England hatten sie eine Show, die hieß 4 Fakten. Und das war, da hatten sie dann auch keine Fragen, sondern das waren einfach 4 Fakten, die so auf einem Bildschirm waren. Das hat dann auch niemand erzählt, sondern es waren nur 4 Fakten.
Wow. Ja, es war eigentlich wie so eine richtig lahme Version von dem Buch. Es war eine Seite, das stand da drauf.
Genau. Und dann, ja. Und tatsächlich waren aber nicht alle Fakten darauf echt, sondern es gab aber nur eine echtes Fakt. Es wurde auch nicht erklärt, dass manches davon falsch war. So, also da wurde auch so ein bisschen das Konzept von Fake News erklärt, heute, das hat seine Wurzeln darin, dass man den Leuten einfach mal ein bisschen Bullshit erzählt und guckt, was passiert in der öffentlichen Meinung. Das hat in Großbritannien zu den Folgen geführt, die wir heute sehen, Brexit und so weiter und so fort. Und dann hat er das sich eben nur dieses Täfelchen rausgeschnippt und quasi in seine Show eingeführt. Hat seinem Kollegen gesagt, mal das mal hier, ich hab hier ganz ein paar Pappen mitgebracht, ich stell die und die Fragen und du hältst die Pappen darin und dann ist eine davon richtig und die anderen sind falsch von den 4 Möglichkeiten. Und das war dann quasi schon das erste gröbere Konzept. Das war dann die erste Sendung und er hat dann halt die Fragen gestellt und hat das dann sein Publikum gestellt und da das Publikum immer dasselbe war, waren das quasi so die ersten Kandidaten, mehr oder weniger.
Ja, verstehe.
Also die Vorstufe zu Kandidaten gab es dann in dem Sinne noch nicht wirklich, weil noch niemand extra dafür eingeladen wurde, Kandidat zu sein. Das heißt, es war ein Publikum gleichzeitig irgendwie Kandidaten, aber es war schon mal der Vorläufer. Es war noch nicht ganz ausdividiert. Und manche Gameshows nehmen ja auch heute noch ihre Kandidaten aus dem Publikum zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Das ist quasi die gröbste Form der Kandidatenauswahl, dass man das so macht. Und es war natürlich ein Riesenhit. Also unter der Fangemeinde war das ein Riesenhit, aber es konnte jetzt nicht von A auf B gleich alle einschalten, weil keiner darauf Bock hatte. Aber die Fangemeinde war so aus dem Häuschen, dass sie halt ständig 24/7 darüber geredet haben. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass Mund-zu-Mund-Propaganda passiert ist. Und ja.
Das ist immer noch, das ist jetzt die deutsche Show, immer noch wow, ne? Nicht wow, also
wir
nicht
sind bei, immer noch bei England. Wow, ja. Genau.
Ja.
Jetzt wurde das gerade zu, die Rolle begann zu rollen und dann bekam aber halt, die Fans waren natürlich international, weil das ganze, das Fernsehbusiness war so klein und befreundet miteinander, dass es quasi global vernetzt war. Die Technik war auch so vorangeschritten, dass quasi auch notwendig war, die Expertise aus der ganzen Welt zusammenzugrabbeln. Und dann schwappte das so über das Konzept so, hey, der hat die Tafeln gestohlen und macht da jetzt so eine Gameshow draus. Also da kam das erste Mal, deshalb sagen wir auch Gameshow dazu, weil die Engländer quasi das zum ersten Mal wirklich das Konzept auf den Punkt gebracht haben. Und die haben dann gesagt, gut, jetzt was machen wir noch? Wir packen noch Geld dazu. Und die Gameshow war geboren. Was natürlich jetzt ein bisschen Günther Wauch ein bisschen die Show stiehlt quasi.
Ja, das ist natürlich auch historisch in Bezug zu setzen. Wir haben es ja schon gesagt, es war so die 50er Jahre, Nachkriegszeit, Deutschland hatte keinen besonders guten Ruf. Und auch Dinge, die aus Deutschland kamen, haben sich einfach nicht gut verkauft, vor allem eben wegen diesem Ruf. Und es war auch den Deutschen sehr wichtig, einen Low Profile zu halten, weil die wollten auf gar keinen Fall wieder in den Fokus rücken, denn zwei Weltkriege, das Land kaputt und natürlich die Nazis und das Dritte Reich, die man zu Recht irgendwie in den Fokus gerückt hatte, im Sinne von, dass sie furchtbar waren. Und deswegen war da roch nach einem Risiko für den Günther Wauch. Er persönlich hat es jetzt natürlich nicht so kommen sehen, weil er war, wie gesagt, ein Freigeist, ein Künstler. Die sind ja häufig nicht so, beziehungsweise damit möchte ich jetzt nicht generalisieren. Er war auf jeden Fall die Sorte Künstler, die so nicht wirklich nachdenkt über die Konsequenzen, sondern die Kunst einfach der Kunst wegen verfolgen. Deswegen ist er überhaupt erst zum Fernsehen gegangen. Alle haben gesagt, geh doch zum Radio, das ist viel besser. Aber er war überzeugt, im Fernsehen ist was zu holen, das spricht mehr Sinne an und er wollte so viele Sinne wie möglich. Und es war jetzt die Frau, die Maria, die das hat kommen sehen, denn die hat nämlich den Haushalt natürlich geschmissen in den 50ern, auch wenn die eigentlich logischerweise noch andere Sachen hätte machen können, aber die durfte nicht zur Schule gehen, beziehungsweise durfte man vielleicht damals schon, die musste auf jeden Fall den Haushalt schmeißen. Und die hat jetzt die Fanmail nämlich immer bekommen. Und da waren jetzt plötzlich neben den hart eingesessenen Fans, die immer gesagt haben, ich wusste überhaupt nicht, dass Schmetterlinge aus Kokons schlüpfen, zum Beispiel, weil das war ja vorher nur Fakten, die sie gehört bekommen haben. Dankeschön für die letzte Show. Hat die jetzt in den Fanbriefen immer so immer mal wieder auch welche bekommen, wo so stand, wir werden euch exposen. Und die konnte Englisch, denn die war eine gebildete Frau. Das war dem Günther schon wichtig, auch wenn er sich nicht erheben konnte über den Anspruch, dass seine Frau den Haushalt schmeißen musste, hatte er doch mit ihr persönlich einfach so ein paar Sachen gemacht, die er für wichtig hielt, auch mit seiner Tochter Beate, also zum Beispiel Englisch. Und auch weil Maria gesagt hätte, ich will das eigentlich können, warum solltest nur du das können? Die hatte auch selber die Initiative ergriffen. Die hat jetzt diese Briefe gelesen und die hat den Braten gerochen. Wie gesagt, die war eine sehr schlaue Frau. Und die hatte jetzt gemerkt, okay, da ist was im Busch. Wie machen wir das? Wie werden wir hier das Risiko los? Und die hat zu ihm gesagt, du hör mal, ich weiß, du hörst nicht so gern auf mich, du bist immer noch nicht beim Radio, offensichtlich. aber ja, ich mache mir Sorgen um uns und um unsere Tochter und unser Wohl. Ich glaube, die haben dich auf dem Kieker. Die haben hier irgendwie gesagt, du hast was geklaut und die wollen dich exposen und es ist gerade keine gute Zeit, um hier irgendwie aus dem deutschen Land zu kommen und irgendwie controversial zu sein, weil das bedeutet, dass sich die Leute nicht auf deine Seite schlagen werden und auch das und zu Recht auch. Und deswegen hat die jetzt Folgendes gemacht. Die hat eben diese Briefe ja bekommen und die hat denen zurückgeschrieben, allen, weil sie schauen wollte, wer da vielleicht ein Professioneller ist, und hat gesagt, dass dieses Dings, dass sie das geklaut haben, war in Wirklichkeit nur ein Test-Pitch sozusagen für eine Idee, die man bei ihnen in Auftrag gegeben hatte. Und da muss irgendwie der Kommunikationsweg irgendwie unterbrochen worden sein. Und das wahrscheinlich nicht zurückverfolgt werden konnte, wer das in Auftrag gegeben hatte, aber die haben eigentlich nur den Auftrag ausgeführt und die Show ist ein Erfolg. Und dementsprechend würde man von der Seite des deutschen Testpublikums aus sagen, solltet ihr auf jeden Fall mal versuchen bei euch im Land und die Rechte dürft ihr natürlich auch haben. War ja eure Idee. Und Günther war da irgendwie kein großer Fan von, weil er war ein Mann der Wahrheit. Er hat ja vorher schon versucht, nur Fakten zu verbreiten und jetzt wollte er eben die Fakten verbreiten, indem er Fragen gestellt hat, was eigentlich noch eine bessere Idee ist. Aber Maria hat gesagt, du hör mal, du hast nie auf mich gehört und es hat dich genau dahin gebracht, wo du sein wolltest. Aber probier doch jetzt einfach einmal aus, auf mich zu hören. Und wenn das nicht klappt, dann musst du das nie wieder machen. Dann hänge ich dir nie wieder in den Ohren. Und dann hat er eben dementsprechend einfach gesagt, ja gut, passt. Weil, wie gesagt, er ist ein Künstler. Es ging ihm vor allem um das Konzept an sich, nicht, dass sein Name drunter stand. Und ja, dann haben die Briten das gekriegt, die Show.
Okay.
Ja. Und später hat er dann natürlich und mit Marias Hilfe ganz leicht so getan, als ob sie das Konzept jetzt auch in Deutschland einführen wollen. Aber in Wirklichkeit war es von vornherein schon seine Idee gewesen.
Ja.
Er wollte ja eigentlich nur das weitermachen.
Oder zu Stücken halt. Also wie gesagt, die Ideen waren ja von die Bauch, also letztendlich dieses Vier-Tafel-Ding war ja quasi aus Großbritannien. Das Wow-Konzept, dass man jetzt irgendwie mit Fakten arbeitet, das war seins. Und er hat irgendwie alles einfach so ein bisschen zusammengeschmissen. Quasi auch die Idee seiner Tochter mit reingeworfen in den Ring. Und daraus quasi dieses Ding gebastelt, mehr oder weniger.
Und hatte er da, also ich meine, danach ist es ja, also es ist ja dann nach Deutschland gekommen, auch nachher das Konzept. Und da, also das Wer wird Millionär, was wir kennen, da ist ja, also der Name des Moderators ist ja jetzt irgendwie verwandt zu dem des eigentlichen Erfinders. Ist das ein Zufall?
Das war Günthers kleiner Triumph war das für ihn.
Das habe ich mir nicht gedacht.
Wenn ich schon die Show hier getreten habe, da bin ich jetzt auch gar nicht sauer drüber, dann soll der das machen. Der klingt nämlich fast wie ich. Und das haben die Briten auch gemerkt. Die waren natürlich so, da können wir jetzt schlecht was sagen, weil wenn wir jetzt was sagen, müssen wir gestehen, dass es eigentlich zum größten Teil seine Idee war. Mhm. Deswegen waren sie dann, da war nämlich schon Zeit vergangen. Da waren eben die Deutschen nicht mehr ganz so schlecht dargestellt.
Ja. Und an der Stelle vielleicht noch eine kleine Enthüllung. Letztendlich hat das Konzept, also dass das Konzept so freimütig von Maria und Günther abgetreten wurde an die englische Medienwelt, auch dazu geführt, dass die Engländer schneller wieder, also die englische Regierung wusste natürlich davon, schneller wieder Vertrauen gefasst hat zu Westdeutschland und quasi schneller, dass so der Friedensprozess angekurbelt wurde. Die Engländer waren... Die Bevölkerung war abgelenkt, dementsprechend, also sie war beschäftigt mit Fernsehen, Gameshows gucken. Dementsprechend waren sie schnell darin, wieder zu vergessen. Nicht unbedingt zu vergeben, aber zu vergessen. Und das war einmal ein guter Einfluss und natürlich, dass die Regierung mehr oder weniger Bescheid wusste und das quasi inoffiziell als ein kleines Goodie angenommen hat.
Nett. Ach, das ist ja super schön. Oh. Ja, cool.
Ja, genau.
Dann nur kurze quasi Zusatzfrage. Haha. Wie ist das? Also das Konzept der Sendung ist natürlich Fragen stellen und es gibt dann Geld zu gewinnen und es gibt einen Moderator, der das moderiert oder eine Moderatorin. Es gibt ja Joker in der Sendung. Ist die Idee ursprünglich auch von Günther Wauch gewesen? Hat der das mit den Jokern sich ausgedacht oder haben das wiederum die in England oder in Großbritannien sich ausgedacht?
Das war die Beate, die hat ihn auf die Idee gebracht. Weil als er das mit seiner Frau gespielt hatte, dieses Spiel, hat die dann sozusagen immer gesagt, ich glaube, die zwei sind es nicht, Mama. Und das war so der 50-50-Joker dann? Oder?
Der Telefon-Joker ist tatsächlich entstanden durch Anregung von Günther Lauch und Günther Rauch. Weil das Radio. Also da, die hatten zwischendurch mal immer so Call-Ins, das machen sie ja durchaus im Radio. Und dann hatten sie ihn immer interviewt. Und da ist auch dann der Groschen gefallen bei Günther Rauch. Wauch, beziehungsweise Günther Rauch, er hatte die Idee, dass man das so, dass man vielleicht das Radio im Fernsehen anrufen könnte. Das hat Günther Wauch genommen und quasi das Radio gestrichen, aber Anrufe gelassen.
Ach nett. Und Publikum, nicht so, ich meine, das war
naja.
Publikum, da war ja immer die, das war ja ein Publikum quasi bei der Show und dann haben sie wahrscheinlich, sind sie auf die Idee gekommen, da ein Publikum mal reinzurufen oder so.
Ja, vor allem in den ersten Episoden war es ja eigentlich immer nur das Publikum.
Ja.
Es durften ja eigentlich alle mitmachen.
Ja, verstehe. Ach, das ergibt Sinn. Ach toll. Ja, schön. Cool. Vielen Dank euch. Ich bin sehr viel schlauer.
Ja, bitte.
Oh, wie nett. Wie sie alle Günther auch hier heißen.
Bei mir habe ich es überhaupt nicht gecheckt am Anfang. Ich war so, ja, Günther. Okay. Und dann irgendwann so, okay, verstehe.
Das ist auch bei Günther Wauch noch nicht gecheckt, wegen Wow?
Nee, da dachte ich wegen Wow.
Ach, wow. Wie schön.
Okay.
Ich fand's richtig schön, Johannes, weil ich habe mich so gefreut, weil die Idee hatte ich, ich habe mir dann auch, in meinem Kopf hatte ich auch die Idee, okay, wenn er es schon abtreten muss, will er wenigstens durchsetzen, dass jemand, der so ähnlich heißt wie er, das moderiert in Deutschland. Ja. Fand ich das sehr schön.
Ja.
Hattet ihr noch irgendwie andere Ideen?
Nee. Ich glaube, ich bin letztendlich...
Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt gar keine Idee. Ich war so richtig... Ich hab's in der Sekunde, in der ich es gesagt habe, kam es mir in den Sinn.
Ja. Ich meine, so ein bisschen ist es mir auch gegangen.
Soll es sein.
Ich glaube, in der Geschichte werden jetzt vielleicht nicht die Charaktere so ausgemalt, wie sie es sonst so sind. Oder vielleicht sind wir auch nicht einem Charakter so intensiv gefolgt, wie wir es vielleicht normalerweise tun. Also ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen, wir blieben so ein bisschen, haben eine Distanz gewahrt. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck.
Es war auch nicht so viel direkte Rede. Aber ich meine, die Wauchs haben wir ja eigentlich ganz gut kennengelernt. Ja. Günther,
aber ich weiß, was du meinst. Es war so recht berichtig, aber das fand ich halt eh irgendwie ganz passend.
Ja, vielleicht es war jetzt quasi eine kleine Berichterstattung über die Wauchs. So.
Ja.
Und am Ende, ich war... Ja, doch, nee, das passt alles, glaube ich. Er ist so ein Künstlertyp, ihm ging es um das Konzept und das hat funktioniert. Nee, ich bin zufrieden.
Ja.
Ich glaube, Maria war da genau die realistischere und die hat dann ja quasi auch erreicht, dass irgendwie das Ganze zu Blüte getragen wurde, in jeglicherlei Hinsicht.
Und ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, weil, also die Großbritannien haben es geklaut und dann hat Maria gesagt, okay, nehmt.
Nee, er hat was von denen geklaut. Das mit diesen vier aus dieser Show, die es da gab, wo es vier Fakten gab und einer hat nicht gestimmt.
Also es war mehr oder weniger so ein Hin und Her. Die Briten hatten zuerst die vier Fakten mit einer, vier Fakten und eine davon ist wahr. Dann hat der Günther das zu einer Frage gemacht und dann ging es zurück nach Großbritannien und die haben dann auch noch das Konzept mit Kandidaten und Geld eingeführt.
Okay, ja.
Also es war so ein Hin und Her. Und und natürlich das Ganze, die Kunst hat da nicht drunter gelitten und deshalb war Günther froh, dass das alles funktioniert hat. Und jetzt heute genießen wir immer noch die Zauber der Game-Shows.
Und zwar ich habe vorhin gesehen, in wie vielen Ländern es das einfach gibt. In so vielen Ländern.
Ja.
Das ist krass.
Ja, voll. Exportschlager Nummer 1 aus Großbritannien.
Großartig. Ja,
du musst dann noch abmoderieren, Bene.
Oh, Entschuldigung. Genau. Mein Job.
Take us out.
Das war unsere Folge zum Thema Enthüllungen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, wenn das möglich ist.
Stimmt.
Ansonsten schickt uns Briefe an unser Postfach oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, die es vielleicht gibt. Mal gucken. Mich hat's gefreut, mal wieder.
Mich auch.
Und ich hoffe, euch, lieben Zuhörern, hat es, Zuhörerinnen und alles dazwischen, hat es auch gefreut. Und wir werden uns wieder hören. Schönen Resttag, schöne Restnacht, schönen Restmorgen, was auch immer, schöne Restwoche, schönes Restleben. Bis dann.
Bye.
Tschüss. Ciao.